Sadiyam Sadiyam Sadiyam
erhalten als Ergebnis vergangener Handlungen. Asnan annehmend. Abhimana Shunya. Ohne fehlerhafte Vorstellungen. Yata. Wie. Anubhutam. Was wahrgenommen wurde. Pratijata Nidra. Jemand, der aus dem Schlaf erwacht ist. Kintu Avan. Anyadehaya. Für einen anderen materiellen Körper. Gunan. Die materiellen Eigenschaften. Na. Niemals. Renkte. Genießt. Übersetzung. Selbst jemand, der befreit ist, befindet sich, oder, selbst jemand, der befreit ist, findet sich mit dem Körper ab, den er aufgrund des vergangenen Karma erhalten hat. Ohne falsches Verständnis sieht er seinen Genuss und sein Leid als Folge dieses Karma. Genauso wie ein Mensch einen Traum betrachtet, den er während des Schlafes hatte. Daher bleibt er unerschütterlich und handelt niemals auf solche Weise, dass er einen weiteren Körper unter dem Einfluss der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur erhält. Erläuterung: Der Unterschied zwischen einer befreiten und einer bedingten Seele besteht darin, dass die bedingte Seele unter dem Einfluss der körperlichen Auffassung des Lebens steht, wohingegen eine befreite Person weiß, dass sie spirituell ist, verschieden vom Körper. Priyavrata hat vielleicht gedacht, warum er, der so weit im spirituellen Verständnis fortgeschritten war, dieselbe Art der Bindung und die gleichen Hindernisse für den spirituellen Fortschritt hinnehmen sollte wie eine bedingte Seele, die gezwungen ist, nach den Gesetzen der Natur zu handeln. Um diesen Zweifel zu vertreiben, unterrichtete ihn Brahma darüber, dass selbst diejenigen, die befreit sind, nicht mit Unmut reagieren, wenn sie im gegenwärtigen Körper die Ergebnisse ihrer vergangenen Handlung zu ertragen haben. Während man schläft, träumt man viele unwirkliche Dinge, doch wenn man erwacht, beachtet man dies nicht weiter und schreitet im wirklichen Leben fort. Ebenso schenkt eine befreite Person, die vollkommen verstanden hat, dass sie nicht der Körper, sondern eine spirituelle Seele ist, vergangene Tätigkeiten, die in Unwissenheit ausgeführt wurden, keine Beachtung und führt vielmehr die gegenwärtigen Tätigkeiten in einer solchen Weise aus, dass sie keine Reaktion erzeugen. Und dies wird in der Bhagavad Gita im 3. Kapitel Text 9 beschrieben. Yajyatat Kamanodhyatra Lokoyan Karma Bandana. Wenn man zur Zufriedenstellung der höchsten Persönlichkeit Yajya Purusha handelt, erzeugt diese Art der Tätigkeiten keine Reaktion, wohingegen Kamis, die für sich selbst handeln, durch die Reaktionen ihrer Arbeit gebunden sind. Eine befreite Person denkt deshalb nicht darüber nach, was sie in der Vergangenheit in Unwissenheit getan hat. Stattdessen handelt sie so, dass sie keine anderen Körper mehr aufgrund fruchtbringender Handlungen erzeugt. Das kommt auch sehr deutlich in der Bhagavad Gita zum Ausdruck. Manchayo yavicharena bhakti yogena sevate sagunan samadhityaitan brahmabhujaya kalpate. Wer sich völlig im hingebungsvollen Dienst betätigt und unter keinen Umständen zu Fall kommt, transzendiert augenblicklich die Erscheinungsweisen der materiellen Natur und erreicht so die Ebene des Brahmans. Ungeachtet dessen, was wir in unserem letzten Leben getan haben, werden wir, wenn wir uns im rein hingebungsvollen Dienst zum Herrn beschäftigen, immer auf der Brahma-Bhuta-Ebene, der befreiten Ebene, frei von Reaktion verankert sein. Und wir werden nicht gezwungen sein, einen anderen materiellen Körper anzunehmen. Jagdvas dehan kunajanma naitimam eti sojana. Wenn jemand, der auf diese Weise gehandelt hat, seinen Körper aufgibt, nimmt er keinen weiteren materiellen Körper an, sondern geht zurück nach Hause, zurück zu Gott. Namaram Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Dinamne Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavari Paskachari Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oder kannst du mir bitte die Geiles von Luther aus der schwarzen Selbstgemeinde bringen? So, Hare Krishna, liebe Devotees, liebe Freunde, ganz Überraschung, glaube ich. So. Zahlreich, also drei Freunde aus Kiel auf einmal, das ist ja totale Ekstase jetzt im Tempel. Oh, dann ist Martin noch da, peinlicher, sorry, als peinlich, so heißt nicht der. So, gut. Das ist ein sehr interessanter Text und ich möchte ihn euch auch mal vorlesen. Ich bin ein bisschen lauter, dass die müde Stimme ein bisschen. Kraft der Elektrizität gekriegt. Murtopi Tavat Vibriyat Svadeham. Das ist der Text, die Übersetzung. Selbst jemand, der befreit ist, findet sich mit dem Körper ab, den er aufgrund des vergangenen Karma erhalten hat. Ohne falsches Verständnis sieht er seinen Genuss und sein Leid als Folge dieses Karma, genauso wie ein Mensch einen Traum betrachtet, den er während des Schlafes hatte. Daher bleibt er unerschütterlich und handelt niemals auf solche Weise, dass er einen weiteren Körper unter dem Einfluss der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur einbringt. In diesem Text wird sehr schön das Verständnis eines Devotis zum Ausdruck gebracht. In dieser Welt haben wir einen bestimmten materiellen Körper erhalten, der auch in einem bestimmten sozialen Umfeld erschienen ist. Also manche von uns kommen aus einer Familie im Ruhrgebiet, andere aus Norddeutschland oder vielleicht wieder andere aus Frankreich oder Skandinavien. Sie haben dort einen Körper erhalten. Warum gerade dort? Und warum gerade den Körper? Und warum gerade die Umstände? Die Erklärung ist, dass es an den vorangegangenen Tätigkeiten lag, die jemand getan hat. Die Seele nimmt diese vorangegangenen Tätigkeiten mit im feinstofflichen Körper als karmische Reaktion, die dann im nächsten Körper, also die dafür sorgen, dass einem der nächste Körper gegeben wird. Und dann sorgen diese Reaktionen dafür, dass bestimmte Ereignisse auftreten im nächsten Körper, dass wir bestimmte Personen treffen und dergleichen mehr. In dem neuen Buch von Madhavendra Puri wird ein Beispiel gegeben von einem Yogi in Südindien, der in der Lage ist, sowohl in das vergangene Karma zu schauen, als auch in das Karma, was sich manifestieren wird, also in die Zukunft hinein. Eines unserer Devotees ist dort hingegangen und quasi eines der ersten westlichen Devotees, die dort kam, und der Yogi nannte sie gleich mit Namen, oder?
Yes, and the parents.
Und benannte sogar die Eltern mit Namen. Dann sagte der Yogi, bestimmte Ereignisse, sprach von bestimmten Ereignissen, die in der Zukunft dieser Person liegen würden. Zum Beispiel nannte er, diese Person wollte eigentlich ihr Leben als Tänzer verbringen. Was für Tänzer? Striptease oder was?
Ja.
Ach so. Vielleicht Schauspieler. Tänzer gibt verschiedene Arten, ja. Also andere Kunstbereiche. Schauspielerin. Gut, Ballet, also Jazz-Tanz, Pop-Tanz, Dancefloor und solche Sachen. Der Yogi aber sagte, nein, du wirst nicht im, das wird nichts, du wirst eines Tages fromme Lieder singen. Bhajans, um genauer zu sein, und Mantras. So konnte sich überhaupt nicht vorstellen, weil sie wirklich mit diesen Dingen nichts gemeinsam hatte. Und dann nannte sie dieser Yogi auch noch voran, also weg, wie sagt man, in der Vergangenheit liegende Ereignisse, und zwar, dass das Jahr, dass das Geburtsjahr sehr glücksverheißend sei von dieser Person. 1900, erinnerst du dich? 1964, 14. August. 31. August. Sei von besonderer Bedeutung gewesen. Und so benannte der Yogi also Ereignisse, die in der Zukunft noch liegen würden und die in der Vergangenheit schon gewesen waren. Nun, ich möchte euch nicht langweilen, alle Ereignisse traten ein. Tatsächlich, obwohl diese Person tanzen wollte, also lernte sie doch das Mantra chanten und chantete für den Fest ihres Lebens, chantete sie jetzt Mantren. Ihr Geburtstag war tatsächlich ein besonderes Ereignis gewesen, denn im Jahre 1964, am 31. August, war Krishna erschienen. Das kam sie heraus bei einer Reise nach Vrindavan. Ihr wisst, der Kalender, der, nachdem das Erscheinen Krishnas bemessen wird, ist ein variabler Mondkalender. Also jedes Jahr ist der Mashtami Krishnas Erscheinungstag an einem anderen Tag. Nicht so wie zum Beispiel im westlichen Zeitkalender, wo man immer am gleichen Tag ein Ereignis festhält. Da wird das anders berechnet. Und ja, der Grund weshalb liegt einfach darin, dass sie ein Devotee geworden ist, diese Persönlichkeit. Auch die Begleiterin, die sie dabei hatte, kam mit völlig weißem Gesicht raus aus dem Raum des Yogis. Der Yogi hatte ihr nämlich exakt gesagt, was nur sie wusste, dass sie in der Vergangenheit von ihrem eigenen Vater sexuell missbraucht worden war. So konnte man also sehen, dass der Yogi die Sicht hatte, jetzt vor, in die Vergangenheit hineinzuschauen und auch in die Zukunft hineinzuschauen, die durch das Karma bereits festgelegt waren. Nur ein Devotee versteht also, obwohl er nicht die Fähigkeiten hat, dass er in diesem gegenwärtigen Körper ist, als Ergebnis von ganz bestimmten Tätigkeiten, die in der Vergangenheit liegen, und dass auch zukünftige Ereignisse in seinem Leben zu einem gewissen Teil noch durch sein Karma Das stimmt sehr. Da er aber weiß, dass er selber eine ewige spirituelle Seele ist, jenseits von diesem Körper, schenkt er diesen Ereignissen nicht so viel Bedeutung, ebenso wenig wie ein Träumender seinem Traum besonders viel Bedeutung beimisst. Auch ein Traum liegt an vorangegangenen Tätigkeiten. Ich habe heute zum Beispiel, heute Nacht geträumt von einem, ich weiß nicht, heute Nacht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit. In der kleinen Kabuflach von einer Burg, einer großen Burg. Ihr wisst, im Augenblick wünschen sich viele die Bodhis, dass wir ein großes Schloss hier kriegen in Deutschland, das eine ausreichende Heizungsanlage nebenbei haben sollte. Das ist bei den meisten Schlössern nicht der Fall. Und ich habe dann aufgrund dieses Wunsches jetzt eine Burg gesehen, ein Schloss in meinem Geiste. Sah so ähnlich aus wie Schlösser, die ich schon besucht habe in diesem Leben. Die Burg Stettenfels, um es genau zu sagen. So, man misst diesen Sachen nicht so viel Bedeutsamkeit bei, aber weiß, dieses Schloss ist in der auf der feinstofflichen Ebene entstanden, aufgrund vorangegangener Tätigkeiten, dass man sich Prospekte angeschaut hat von geeigneten Schlössern und dass man in der Vergangenheit auch ein Schloss besucht hat. So ist auch das, was wir auf der grobstofflichen Ebene erleben, nicht im Traum, sondern im Wachbewusstsein, etwas, was eine Ursache hat in vorangegangenen Tätigkeiten und in Wünschen. Es ist etwas, was so viel Bedeutung hat wie ein Traum. Eine Person, die verstanden hat, dass sie nicht dieser physische Körper ist, misst diesen Ereignissen auf der physischen Ebene nicht so viel Bedeutsamkeit bei. Natürlich hängt das vom Grade der Verwirklichung einem Krishna-Bewusstsein. Wenn zum Beispiel im Körper ein Fieber ausbricht und im Körper irgendwelche anderen Anlässe zu Leiden sind, dann wird diese Verwirklichung sehr stark herausgefordert werden. Es gibt jedoch auch, selbst in unserer Bewegung, große Devotis, die von diesen selbst dramatischen Ereignissen im Traume des Matern-Daseins nicht besonders behelligt würden. Indra Jumna Maharaj lernte einmal aus dem Munde eines Kindes diese Lektion. Und zwar besuchte er ein kleines Gurukul-Mädchen, das war so 10 Jahre alt, im Krankenhaus, die also sich, ich weiß nicht, ob es ein Unfall war, jedenfalls war sie bewegungsunfähig. Ein Unfall war es. Ach so, der Hals war gebrochen. Sie war bewegungsunfähig, Nerven waren dort so gelähmt worden, und zwar permanent. Ein permanenter Schaden war da eingetreten, dass sie sich nicht mehr aus eigener Kraft bewegen konnte und in einem Art so Gipsbett liegen musste. Babishya Mataji hat auch mal solch eine Erfahrung gemacht, jetzt nicht, dass der Nerv angeknackst wurde, aber es muss schlimm sein in so einem Gipsbett, oder man sich nicht bewegen kann. Du warst gar nicht im Gipsbett. Ach so. Ich stelle mir das vor, im Gipsbett kann man sich nicht mehr bewegen. Die Gliedmaßen liegen da wie ein Teich, der in eine Kuchenform eingestrichen worden ist. Das ist total beengt muss man sich vorkommen da. So, und die Yamuna wurde dann rausgeholt Und die Ärzte machten so Gehversuche mit ihr, aber sie klappte hilflos auf dem Boden zusammen. Und sie war ganz guter Dinge und sagte zu Indra Jung, na, wie gut, dass wir nicht der Körper sind. Stell dir das mal vor, ein kleines Kind, 10 Jahre. Wie gut, dass, wie arm jetzt die Nicht-Gottgeweihten dran sind in einer solchen Situation. Es muss ja schrecklich sein für die, weil die denken, sie sind der Körper. Ne? 10 Jahre. Und in der Jungen, die Ärzte weinten fast, die schlucken das arme Mädel kann doch jetzt nicht gehen und wird nie wieder gehen können. Wie werden Kinder, wird sie auch kaum kriegen können. Also jedenfalls wird das eine größere mühselige Angelegenheit werden. Das arme Dingerchen und so. Und die Jamuna, die machte sich Sorgen über die Nicht-Gottgeweihten, die in so einer Situation, die ja auch auftritt, in Krankenhäusern gibt es das immer wieder, solche Fälle, also verzweifelt sein müssen, weil sie sich mit dem physischen Körper identifizieren. Und so wir als die Bodhis tun auch gut daraus, die Lektion aus dem Munde eines Kindes zu sehen, dass wir verstehen können, wie dieses physische Dasein aufgrund der Reaktion von vorangegangenen Tätigkeiten da ist. Wir müssen da hindurch. Und wir sollten es lernen, nicht also Umstände zu tolerieren und nicht unruhig zu werden dadurch. Aber mit großer Entschlossenheit sollten wir, während wir nicht sehr beunruhigt sind durch das, was mit unserem physischen Körper auf der materiellen Ebene passiert, sollten wir mit großer Intensität nach Krishna verlangen. Und ich möchte euch hier das Leben eines großen Devotis schildern, der das gelungen wird. Es ist also die Geschichte von einer der Könige von Sri Krishna, Königin Rukmini. Das ist eine Geschichte, eine heilige Geschichte, so heißt es, die alle Sünden entfernt. Also ihr seid richtig angekommen. Heute ist also eine einzigartige Gelegenheit. Und man kriegt auch die 4 Ziele des Lebens als Ergebnis, wenn man diese Geschichte aufmerksam hört. 4 Ziele des Lebens ist Befreiung vom materiellen Dasein, die Ziele der Religiosität, die Ziele der Sinnbefriedigung, also man wird genügend haben in dieser Welt, und schließlich Dharma, Artha, Karma, wirtschaftliche Entwicklung. Das heißt, man wird reich werden und glorreich, wenn man diese Geschichte hört. So, wir als Devotees sind meistens nur an einer Sache interessiert von diesen 4 Zielen. Wir nehmen uns meistens heraus, die Anziehung zu Krishna, die uns Befreiung vom materiellen Dasein gewährt. Königin, also es gab einst in dem Land Vidarbha einen machtvollen König namens Bhishmaka, der 4 Söhne und eine Tochter hatte. Diese Tochter nannte er Rukmini und sie war eigentlich niemand anders als die Glücksgöttin selber, die in seiner Familie Geburt genommen hatte. Sie sah so schön aus, dass es schwierig war, ohne Wellen der Begierde im Geiste zu entwickeln, sie anzuschauen. Sie sah einfach sehr gut aus und so war es natürlich, dass die Prinzen der damaligen Zeit, die aus einem noblen Adelsgeschlecht kamen, sie zur Frau haben wollte. Einer dieser Prinzen wurde festgelegt. Sie hieß Shishupal. Nun, Shishupal, so hören wir, hat eine sehr, er war ein unangenehmer Kami. So Shishupal, Angewohnheit war das erste Wort, was er rausbrachte. Normalerweise ist es Mami oder Papi, war Krishna, ich hasse dich. Das war, so war der geboren worden. Der war ein durchtriebener Dämon. Stell dir das mal vor. So, Rukmini jedoch hatte in ihrem Königspalast vielfach gehört von Sri Krishna durch die Worte von Heiligen, wie zum Beispiel Narada Muni. Zu dem damaligen Zeit empfingen die Könige, die etwas auf sich hielten, Heilige und brachten ihnen Geschenke dar, um von ihnen über das Ziel des Lebens zu hören. Diese Heiligen gingen eigentlich von Königspalast zu Königspalast, dazwischen besuchten sie andere Leute und sprachen ununterbrochen über Krishna. So, nachdem Rukmini über Krishna gehört hatte, ging es ihr im Grunde genauso wie uns allen. Rukmini verliebte sich in Krishna. Auch wir haben über Krishna gehört und sind jetzt ganz dabei, auf dem Wege, also Krishna zu erlangen. Nun, als König Bhishmaka sah, dass seine Tochter sich in Krishna verliebt hatte und gar keine solchen Gefühle Shishupala gegenüber empfand, entschloss er sich, seine Tochter Krishna zur Frau zu geben. Aber sein ältester Bruder, sein ältester Sohn, der ebenfalls von schlechter Gesinnung war, wandte sich gegen den Plan seines Vaters und sagte, nein, Shishupal, nicht Krishna, sollte der Mann werden. So, es wurde dann ein Tag festgesetzt zu einer Hochzeit. Fonte, ich will das mal ein bisschen vorlesen. Rukmini hatte nur noch einen Tag Zeit vor der Hochzeit. Nee, hatte ein paar Tage Zeit und schickte, also 14 Tage Zeit, und schickte dann mit einem Brahmana einen Brief zu Krishna in Dwaraka. Und dieser Brief wurde Krishna vorgelesen und war so: Ich grüße dich, O Meister der 5 Reichtümer, der du ein großer Ozean ewiger Glückseligkeit bist, gefüllt mit göttlichen Eigenschaften. Ich verbeuge mich vor dir Millionen und Abermillionen Male. Obwohl du alles weißt, möchte ich dir doch etwas ganz Privates mitteilen. Bitte wisse, dass ich ein Preis bin, der von einem Held wie dir verdient wird. O Nobelherziger, bitte entführe mich. Genauso wie ein Hirsch nicht die Beute eines Löwens verdient, so sollte Shishupal mich nicht nehmen. Nun will ich dir sagen, wie du mich kidnappen kannst. Den einen Tag, also am Vortage vor der Hochzeit, wird ein großes Festival für Göttin Durga ausgeführt werden, O Krishna. Ich werde zu dem Festival gehen müssen und du kannst mich dann auch auf den Weg dahin kidnappen. Als Krishna die Worte von Rukminis Brief, der sehr offen und einfach war, hörte, lächelte er und sagte zu Daruka, seinem Wagenlenker, bitte spanne die Pferde vor die Kutsche. Und so fuhr dann Krishna innerhalb nur einer Nacht, obwohl da zu dieser Reise 14 Tage nötig sind, mit seinem Wagen nach Kundina, wo Mini sich aufhielt. Dieser Wagen, den Krishna benutzte, manifestierte sich plötzlich, als er den Wunsch hatte, nach Kundina zu gehen, um Rukmini zu befreien, vor ihm. Er erschien direkt vor dem Vaikuntha-Planeten des vierteren Welt. Dann setzte Krishna seine eigenen Lotusfüße auf diesen Wagen und in einer Nacht, schneller als der Geist, fuhren sie nach Kundina. Balaram kam auch mit, er nahm sicherheitshalber eine ganze Armee mit. Diese Eine Stadt war umgeben worden mit einem Maut, einem Graben, der 100 Bogenlängen lang war, also breit war. Es war eine befestigte Stadt. Und der Graben war voll mit Wasser, als wäre der Monsun gewesen. So, als Krishna die vielen Flaggen sah, die gold verzierten Türme und die Dächer von Kundina, lächelte er. Nun, Rukmini war sehr, sehr besorgt. Sie befand sich in ihrem Palast und es war schon der Tag gekommen, an dem die Hochzeit stattfinden sollte, an dem sie in den Tempel gehen sollte. Es war der Vortag vor der Hochzeit und immer noch nicht war Krishna zu sehen. Plötzlich sah sie jedoch den Brahmana vor sich. Und der Brahmana, der Krishna geholt hatte, sagte zu Rukmini, er ist da. Als Rukmini ans Fenster ihres Palastes sah sie die unbeschreiblich schöne Form Krishnas, die vor dem Palast stand. Und ihr linke Seite fing an zu zucken. Das ist ein glücksverheißendes Zeichen, wenn bei Frauen die linke Körperseite anfängt so ein bisschen zu zucken. Also nicht krankhaft, sondern angenehm. Und dann ist das ein gutes Zeichen. Wenn es bei Männern auf der linken Seite zuckt, ist es schlecht. Dann muss er auf der rechten Seite zucken, wenn es dann kein glücksverheißendes Zeichen sein soll. Also das für diejenigen, die... kennt ihr das? Also bei mir zuckt es sehr oft. Also jetzt nicht so, sondern so ein bisschen zuckt. Es ist wie ein kleines Zwacken, so zucken. Besonders auf den, in den Augenlidern ist es sichtbar. So, Rukmini wusste also, große stand ihr bevor. Sie war so erfreut, als sie den Brahmana sah, dass sie sofort ein Halsband abnahm und ein Juwelen-Necklace, so, ich weiß nicht, wie sich das nennt, so ein Halsgehänge, und es ihm gab. Und das ist ein glücksverheißendes Zeichen für alle Brahmanas. Rukmini, die Glücksgöttin, beschwor nämlich an dem, zu dem Zeitpunkt, dass sie, weil sie sich so freute über den Brahmana, der ihm die gute Botschaft gegeben hatte und seine Aufgabe verrichtet hatte, dass sie den Brahmanas immer günstig gesonnen ist. So kommt es, dass Brahmanas immer genug haben. Nicht? Also, ich merke das zum Beispiel bei mir im Portemonnaie. Obwohl ich verstehe nicht, wie sich das, was da für Dinge geschehen, aber das ist irgendwie immer voll. Also jetzt nicht wahnsinnig voll, aber immer ausreichend genug, um von einer Stadt zur nächsten zu kommen, um genügend Benzingeld also zu haben und so weiter. Es ist irgendwie immer voll. Wisst ihr, wenn es leer wird, dann ist es am nächsten Tag irgendwie wieder voll. Und dann bekommen. Und zwar, es ist nicht jetzt mysteriös, dass ich glaube, dass ich da noch also 100 Markscheine manifestieren oder 50 Mark oder 10 Mark Scheine, sondern einfach Leute kommen und sagen, hier ist eine Spende. Da weiß ich, oh, Lakshmi kommt. Also die Glücksgöttin ist hier wieder am Werke. Sie hat das ja damals eigentlich sich vorgenommen, dass Brahmanas immer genügend haben. Das ist der Grund. Wir haben nicht sehr viel, die Brahmanas, aber genügend, um die Aktivitäten im Umgebungsfonds Dienst auszuführen. So, dann kam also der Tag der Tage. An diesem Tag gaben die Brahmanas aufgrund von Dharmagoshas, Dharmagosha ist der Vater von Shishupal, wandten sie Shishupal, den zukünftigen Ehemann, ein Amulett um, was gegen unglücksverheißende Zwischenfälle war am Morgen dieses Tages. dann wurde Shishupal sicherheitshalber noch mal gebadet und elegant gekleidet, trug eine gewaltige Krone mit Blumen drin, also Hochzeitsstimmung, nicht? Und wurde über und über mit Ölen eingerieben. Dann wurde er, als er aus seinem Ankleidezimmer hervortrat, mit glücksweisenden Gesinge begrüßt, Instrumentalmusik gab es, und er wurde beregnet bis zum Hals mit Getreide, warf man auf ihn. Glücklich mögest du sein, heute ist dein Hochzeitstag, wir wünschen dir alles Gute. Prasselte das Getreide bis hier auf ihn ein, und dann kam auch ein königlichen Elefant und machte sich auf den Weg nach eben der Stadt Kundina. Dann kam Shalva an, Jarasandha, die ganzen Heavy-Krieger kamen an. So, sie hatte auch gehört, dass Krishna auch in der Stadt schon war. Und als sie ankamen vor den Toren des Palastes, waren sie ein bisschen besorgt. Weil wenn Krishna da ist, werden die Schurken und Halunken automatisch sehr besorgt. Sie wurden begrüßt in der Stadt von Tanzmädchen, die herumwirbelten, aber sie konnten nicht wirklich glücklich werden. Bhishmaka, der König, der Vater von Rukmini, begrüßte sie mit wollenen Schalen aus Kaschmir, die rot gefärbt waren. Aber selbst mit diesen Schalen, die sehr wertvoll sind, konnten sie nicht glücklich werden. Sie wussten, Krishna ist in der Stadt. Und Krishna ist erschienen, um die Prinzipien der Irreligiosität zu beseitigen. Und wir sind leider sehr atheistisch. Das ist nun mal so. So. Was geschah dann? Dann geschah etwas, was ich euch jetzt vorlesen möchte. So. Dann ging die Königin, dann ging also Rukmini. Sorry. Die Leute von Kundina nun waren sehr froh, dass Krishna und Balaram in ihrer Stadt waren. Sie gaben ihm einen Palast ich lese das am besten mal vor. Als sie hörten, dass Vasudevs Sohn Sri Krishna gekommen war, der die höchste Persönlichkeit Gottes ist und die schönste Person in den drei Welten, tranken die Leute aus Kundina mit den Bechern ihrer Augen die Schönheit des Herrn immer wieder und immer wieder. Völlig bezaubert sagten sie, Rukmini sollte Krishna heiraten. Niemand sonst sollte sie heiraten. Die Leute von Kundina gaben ihr ganzes frommes Karma von ihren vorangegangenen Geburten einfach als Spende fort, damit Krishna Rukmini heiraten konnte. Sie sagten, wir verzichten drauf. Die Hauptsache, das kommt jetzt so, dass Krishna Rukmini heiratet. Nun, Rukmini verließ zu der Zeit den Palast, um in den Tempel zu gehen. Sie war umgeben von allerlei Frauenvolk. Beri, Medanga und Dundubi-Trommeln erklangen, die Sänger sangen, die Vandis und Maradas rezitierten Gedichtkunst, und die Mädchen riefen auf: Sieg, Sieg, Sieg! Man hielt einen gewaltigen weißen Schirm über sie. Fächer wurden gefächert, wie 10 Millionen Monde so schön, mit Ohrringen, die aussahen wie die aufgehende Sonne, ging Rukmini in den Tempel. Nun, überall waren Soldaten zu sehen, ein paar hunderttausend Soldaten waren da, die scharfe Schwerter hatten, die auf Pferden und Streitwegen Fuhren und Elefanten und sie standen Spalier. Rukmini ging in den Tempel und verrichtete dort ihre Gebete. Als sie wieder herauskam, da sahen die Soldaten sie vor sich stehen. Und das heißt, genauso wie arme Bettler einen preislosen Schatz anschauten, so starrten die Soldaten auf die lotusäugige Rukmini, die glorreich aussah wie Millionen von Monden. Viele Wächter kamen auf Pferden, Kutschen und Elefanten und einige auf zu Fuß. Und als sie Rukmini sah, die so überirdisch schön aussah, konnten sie sich nicht zügeln und wurden wild vor Wünschen. Sie ließen ihre Waffen fallen und fielen zu Boden nieder, als Rukmini lächelte. So schön war sie. Kann man sich gar nicht vorstellen. Sie waren verwundet von den starken Pfeilen des Karmadevas. So da plötzlich auf einem Streitwagen, so schnell wie der Wind, gezogen von den besten Pferden und gelenkt von Dharmaka, brach Krishna durch die Armeen hindurch, fuhr geschwind, wo sich die Frauen versammelten hatten, und fuhr durch sie hindurch wie der Wind einen Lotuswald in den eindringt. Und während seine Feinde zuschauten, platzierte er Rukmini auf seinem Streitwagen. Dann ließ er kurz einen Bogen singen, bling, 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 also zog nur dran. Und während die Halbgötter erfreut zuschauten, entführte Krishna einfach die lotusäugige Rukmini. Die Halbgötter waren so glücklich, als sie das sahen, dass sie ein Blumenregen von den glorreichen Gärten von Nandanandana auf Krishna niederregnen lassen. Muss eine unglaubliche Szene gewesen sein. Und die ganze Stadt rief aus voller Freude: Sieg! Sieg! Die Soldaten waren so verwehrt, dass sie in ihrer großen Verwirrung anfingen, die Waffen aufzusammeln, die ihnen aus der Hand gefallen waren. Und jetzt alle, erstmal hauten sie sich aus Versehen gegenseitig, weil sie noch immer völlig verwirrt waren von der Schönheit von Rukmini. Aber dann sammelten sie sich und wandten sich gegen Krishna und seine Armee. Aber das machte nichts. Krishna verscheuchte alle diese Soldaten so leicht wie die Sonne, die Finsternis wegjagt. So, ich dachte euch, diese Geschichte zu erzählen, weil sie einen sehr neuesten Punkt macht. Obwohl wir in diesem physischen Körper residieren und noch den Träumen unseres vorangegangenen, unserer vergangenen Tätigkeiten ausgesetzt sind, die Karma, wir haben diesen Körper und in unserem Körper geschehen bestimmte Dinge, wir werden krank, wir gehen durch ein Leben hindurch. Einfach dadurch, dass man sich Krishna wünscht, so wie Rukmini, sieht Krishna diesen Wunsch und wird uns entführen von der materiellen Ebene auf die spirituelle Ebene des Krishna-Bewusstseins, von wo aus wir sehr leicht den Körper und die Ereignisse unseres Lebens beobachten können. Genauso leicht, wie man einen Traum beobachtet, wenn man sich darüber bewusst ist, dass es nur ein Traum ist. Rukmini wurde zu Krishna angezogen, nachdem sie über Krishna gehört hatte. Genauso können auch wir zu Krishna angezogen werden. Nachdem wir von Krishna gehört haben, in ausreichendem Maße, unsere Anziehung zu Krishna oder unsere realistische Verbindung mit Krishna wird in diesem physischen Dasein nur durch eine Sache erzeugt, nicht durch fromme Tätigkeiten, nicht durch Bußen, nicht durch das Fortgeben von Spenden wird diese Verbindung zu Krishna hergestellt, sondern durch das Hören aus den richtigen Kanälen, die Quellen von Krishna, Herrlichkeiten. Dieses Hören von Krishna wird im Herzen ein bestimmtes Lager an Gehörten erzeugen. Und dieses Lager an Gehörten wird die nötige spirituelle Energie sein, die uns erhebt aus dem Traum des materiellen Daseins, wo man sich eben identifiziert und uns transzendental werden lässt. Prabhupada erzählt in diesem Zusammenhang die Geschichte von einem Jungen, von einem Menschen, der im Traume träumt, dass ihm der Kopf abgehackt wird und den Kopf rollen sieht. Also, wenn der Kopf rollt, kann man eigentlich nicht das sehen. Stellt euch mal vor, euer Kopf würde rollen. Das sieht man nicht, das hört man auch nicht mehr. Weil in dem Augenblick sind die Nerven hier so durchtrennt. Man kann das nicht mehr wahrnehmen. Es findet keine Wahrnehmung von dieser Seite statt. Im Traum jedoch ist es möglich, so etwas zu sehen, weil man sich mit einer Illusion identifiziert. Genauso ist es eigentlich nicht so, dass die spirituelle Seele Kontakt hat zu diesem materiellen Körper. Es ist eigentlich eine Illusion. Aber im Traum des materiellen Daseins, des physischen Daseins, ist es möglich, diese Erscheinung zu sehen. Wir denken, wir sind der Körper. Wir denken, wir sind krank. Wir denken, wir sind müde und so weiter und so fort. Und alles Ereignisse, die sich nur im Traum des materiellen Daseins wollen, verstanden. So, diesen Traum zu erkennen, was ja wirklich nicht so einfach ist, wie sehr wir herausgefordert werden, in dem Augenblick, wo Schmerz eintrifft oder wo wir sehr verletzt uns vorkommen und so weiter. Um selbst in dem Augenblick zu erkennen und der teilnahmslose Beobachter zu bleiben von dem materiellen Leben, braucht man dieses Lager des Gehirns von Krishna, wo man Krishnas wunderbare Herrlichkeiten versteht. Nur dann haben wir den Scharfblick, Maya zu durchschauen. Diese Tempel, die es in Deutschland gibt, und auch die Namhatta Zentrum, wie unser Kieler Namhatta Zentrum, oder unser Wiesbadener, kann man eigentlich schon fast als Tempel bezeichnen. Das heißt, das müsste man als Tempel bezeichnen. Die verschiedenen Zentren, auch Predigerzentren, Tempel, haben eigentlich diesen Sinn, dass wir unsere Aufmerksamkeit, unser Hören über Krishna intensivieren und diesen spirituellen Stock, sagt man in Englisch, dieses Lager, diesen Vorrat des Gehörten vergrößern, sodass wir da wirklich auf die Stufe kommen. An Krishna zu denken und nicht an den Traum des materiellen Daseins, der uns widerfährt. Ein Gottgeweihter ist durch diesen Gedanken an Krishna immer mit Krishna verbunden und niemand von ihm getrennt. So, wir möchten alle einladen, sich in dieser wichtigen Tätigkeit zu befassen, Krishna zu hören und anderen vor allen Dingen auch die Möglichkeit zu geben, über Krishna zu hören, mehr und mehr. Irgendwann dieses Gehörte wird sich ansammeln. Jeder muss irgendwann anfangen mit diesem Prozess. Zentren, Tempel haben eigentlich diesen Sinn, dass wir unsere Aufmerksamkeit, unser Hören über Krishna intensivieren und dieses Spiritual Stock, sagt man in Englisch, dieses Lager, diesen Vorrat des Gehörten vergrößern, sodass wir tatsächlich auf die Stufe kommen, an Krishna zu denken und nicht an den Traum des materiellen Daseins, der uns widerfährt. Ein Gottgewandter ist durch diesen Gedanken an Krishna immer mit Krishna verbunden und niemals von ihm getrennt. Und so, wir möchten alle einladen, sich in dieser wichtigen Tätigkeit zu befassen, über Krishna zu hören und anderen vor allen Dingen auch die Möglichkeit zu geben, über Krishna zu hören, mehr und mehr. Irgendwann dieses Gehörte wird sich ansammeln. Jeder muss irgendwann anfangen mit diesem Prozess. Und je nachdem, wie intensiv er ist, dauert es ein Leben und er kann in einem Leben dieses Lager groß genug gestalten. Oder es geht über mehrere Leben und er wird es über mehrere Leben kultivieren, dieses Lager, diese Erinnerung. Man muss jedoch hören, wenn man dieses Lager anrichten will, dann will ich gleichgültig hören, sondern man muss mit gespannter Aufmerksamkeit hören. Und mit gespannter Aufmerksamkeit zu hören, das ist nur möglich, actually, wenn man im Geiste konzentriert ist. Im Geist kann man nur konzentriert sein, wenn die Tätigkeiten frei von Sünde sind, die man ausführt. Der Geist kann sich nicht aufs spirituelle Thema konzentrieren, solange es materielle Tätigkeiten gibt, die man ausführt. So, yes, ich möchte jedem von euch alles Gute wünschen in dieser wunderbaren Sache. Es gibt eine Sache, wo man gierig und lustvoll sein kann, wenn man es, und zwar in den Anlangen dieses Lagers. Im Herzen, dieses Vorrates will ich wieder, den Vorrat des Gehörten wieder verschwenden. Da sollte man diese Energie der Anhaftung, diese Energie der Begierde drauf richten. Wenn wir mehr daran arbeiten, uns diesen Vorrat anzulegen, desto schneller geht unser spirituelles Leben voran. So, Hare Krishna, ich möchte hier ein Ende finden. Hoffentlich konnte dir was draus ziehen aus der Vorlesung. Ich kämpfe heute so ein bisschen mit dem Traum des materiellen Daseins, der besagt, dass der physische Körper sehr müde ist. Aber das ist ja nicht die Realität. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Jochen?
Ja, quasi wie ein Punkt. Ich kann natürlich nicht erkennen, dass du das Fragen oder irgendwie müde ist. Das kenne ich nicht so meinem Körper.
In der Bhagavad Gita gibt es einen sehr tröstenden Schlucker, einen tröstenden Text. Und da heißt es im 12. Kapitel, dass man, wenn man merkt, die Unwissenheit übereinkommt, diese Unwissenheit nicht lassen sollte, man nimmt es einfach zu kennen. Es ist einfach so, jetzt zum Beispiel ist die Winterzeit und weil so Klima wird. Ich sehe das in meinem eigenen Leben, auch ohne dass ich jetzt besonders. Ich sehe einfach, wie die ganzen Monate, wo ich einfach ganz wenig gelassen habe, wieder auf mich zukommen. Und der Schlaf und Wurm, wo ich wirklich so müde bin, dass ich gerade habe. Der Körper fühlt sich so müde an, man kann mit dem nicht mehr arbeiten. Dann kommt er dann noch gerade bis zum Bett, kommt. Weiß man schon nicht mehr, was passiert. Die Decken und die Nase gezogen und der Fuß ist so aus. Man muss dann einfach sehen, alright, das ist halt der physische Körper. Ja. Das ist die Reaktion. und muss einfach beim Einschlafen am Tisch erbeten.
bitte lass mich einen tollen Kühlschrank mit einem Freund heute treffen und so weiter. Man kann dann einfach nur so vermitteln, aber nervös wird. Ach, Mensch, nicht. Man muss hoffen, dass man kann jedoch beten, dass Krishna den Eid ist, der uns ist ein Eid. Aber man kann nicht beten. Es gibt diese Situation, wo man eine Situation kann. Dann musst du einfach sagen, ihre Seite kommt wirklich nicht in die Situation. Wir sprechen jetzt nicht von Faulheit. Oder von Maya. Sondern einfach von solchen Situationen. Das sagst du einfach. Alright. Schön, dass du vielleicht noch eine halbe Runde durch die Luft umdrehst. Und dann wieder aus. Und dann verloren. Keine körperliche Geschwindigkeit mehr auspushen. Krishna sieht die Pandora. Da gibt es diese Geschichte von der Prostituierten, die nur ihr Geld verdienen konnte, indem sie Feier erging. Sie betete aber immer zu Krishna und wieder Krishna. Ich weiß, dass er dich kann, dass ich dir betreibe. Nachbar war ein Brahmana, der will immer sie, also jemanden empfing, so sprach er, ein Felsbrüll über vier Leute. Wo ein ganzes Gebirge lebt. Beide verließen zur langen Zeit ihren physischen Körper. Und beide kamen zu den Toren von Vaikuntha, wird er selber geworden, mit ihm wurde durch. Halt! Rief da der Brahmana. Sie ist eine Hure. Die kann man nicht durchlassen. Die muss irgendwo in einem Bakterienkörper geboren werden. Du kannst nicht zurück in die Zwölfe der Welt, weil du immer an den Sexus gedacht hast. Erotisch kürzlich wurde das auch immer. Die Kurde musste nochmal eine Kurve werden. Du wirst mehr von naturellen Wünschen gebracht. So, das ist jetzt keine Geschichte, die soll nicht rechtfertigen, dass man also Fähigkeiten macht, die regulieren und verziehen wird. Aber nur die Grundwand ist, es kommt auch die Erinnerung an Krishna. Jetzt also wirklich nicht ganz, dann mach einen Stoß Hare Krishna zu. Ich mach einen Stoß Gebet zu Krishna. Ein Song. Versuch. Du bist ein Körper zu kommen. Krishna wird das mal fallen. Schlimm dann so in der Welt.
Ach, ich bin nicht aufgeschnitten und war nur, ach, der ganze Tag wird jetzt total erleben gehen. Ich habe auch gehört in der Vorlesung. Nicht, wenn man denn in so eine Hoffnungslosigkeit eines Kreis reinkommt. Steht also frühmöglich auf, ich gehe, schenkst deine Runde, gehst mit dem in den Bahn. Gut. Ufe.
Ja, Ufe, ich will es jetzt fragen. Der Ruka, wer das im Chaitanya-Lila ist, will Ufe wissen. Also, Ufe fragt jetzt eine Frage nach parallelen Identitäten. Das kann ich dir jetzt leider nicht beantworten. Aber du fährst dir jetzt nach. Maya Pool, dann kannst du mir diese Fragen bieten. Kann dann die wohl nicht stellen. Ich schreibe sie dir mal auf. Ja.
Yes. Ein Traum. Wenn das ein Materialist sagt, es kam mal vor, wir waren in den Daten, da war ein Forscher vom Max-Planck-Institut und der sagte, du, alles, was die Leute hier empfinden, kann ich durch Elektronen erzeugen, die man so ins Gehirn reinlegt. Das ist das romantische Gefühl entwickelt, das religiöse Gefühl entwickelt, und dann haben wir dein ganzes Krishna-Bewusstsein durch ein bisschen Strom erzeugt, nicht? So was, nun.
Du bist die Idee.